ansprach. Mit einem Taurus-Marschflugkörper kann die Ukraine locker Russland erreichen. Und da sagt der neue Kanzler Merz nun, das ist in Ordnung. Nachrichten hat Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometern habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht alleine lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgelöst. Die Luftwaffe warnte auf Telegram vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy, Kharkiv, Mykolaiv und über dem Schwarzen Meer in Richtung der Hafenstadt Odessa. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte in seiner Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Morgen kommt Selenskyj übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt heute eine neue Präsidentin. Marion Ackermann wird in diesen Minuten in das Amt eingeführt. Die 60-Jährige war bisher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Beim Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel wird ihr Vorgänger Hermann Partzinger nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Unter ihrem Dach arbeiten die staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Berlin und weitere Bundesländer stellen am Nachmittag ihre Olympia-Bewerbung vor. Bei der Präsentation im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Beide Länder bewerben sich gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein. Werner Schoninger, RBB 24.
Der Manager der BR Wollis, Nieromant, begrüßte die Pläne. Im RBB 24 Inforadio sagte er, davon profitiere die gesamte Stadt. Zugleich forderte Nieromant vom Senat mehr zu tun, damit die Bevölkerung mehr eingebunden wird. Denn Olympia funktioniere in einer sportbegeisterten, aber auch kritischen Stadt wie Berlin nur, wenn alle mitmachten. Sportsenatorin Sprange habe bislang noch nicht erklärt, wie sie die Bevölkerung und die Sportverbände einbinden will. Olympia bedeutet zusätzliche Mittel für die Sportstätten der Stadt und könne ein neues Gemeinschaftsgefühl bewirken, so Nieromant. In Paris sei das gelungen.
Die Verkaufszahlen des US-Elektroautoherstellers Tesla sind im April gegenüber dem Vorjahr um mehr als die Hälfte eingebrochen. Das hat der Europäische Herstellerverband ACEA mitgeteilt. In der Europäischen Union insgesamt stiegen dagegen die Verkäufe. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Die Verkäufe von Elektroautos legten nach der Schwäche im Vorjahr wieder kräftig zu. In den ersten 4 Monaten ist der Absatz um gut ein Viertel gestiegen. Der Marktanteil von batteriebetriebenen Autos beträgt jetzt 15,3% gegenüber 12% vor einem Jahr. Dabei wurden in Deutschland, Belgien und den Niederlanden kräftige Zuwächse verzeichnet. In Frankreich ging der Absatz trotz der Erholung im April zurück. Hybridfahrzeuge sind weiter die beliebteste Antriebsart. Sie machen inzwischen ein Drittel des Marktes aus. Die Verkäufe von Hybridautos legten seit Jahresbeginn um 21% zu, während der Absatz von Benzinfahrzeugen um die gleiche Marge sank.
Der deutsche Aktienindex DAX hat am Vormittag einen weiteren Rekord aufgestellt. Mit 24.161 Punkten lag er zwischenzeitlich so hoch wie noch nie. Grund sind steigende Kurse bei den Rüstungswerten. So haben etwa die Aktien von Rheinmetall ihre Gewinne ausgebaut. Sie legten um bis zu 4% zu. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land dichte Wolken und örtlich etwas Regen bei 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 15 und in Marzahn 18 Grad. In Brandenburg an der Havel 15 und in Rüdersdorf 21 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils auch mit Gewittern bis 20 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
17 Jahre lang stand Hermann Parzinger an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Deutschlands größter Kultureinrichtung. Jetzt geht er in den Ruhestand. Heute übergibt der Prähistoriker und Archäologe den Staffelstab an seine Nachfolgerin Marion Ackermann. Er hinterlässt ihr eine mühevoll restaurierte Stiftung, aber auch jede Menge Baustellen. RBB-Kulturreporterin Barbara Wiegand hat Hermann Parzinger zum Gespräch getroffen und mit ihm Bilanz gezogen.
Vis-à-vis.
Ja, Hermann Parzinger, 17 Jahre lang waren Sie Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, länger als Angela Merkel Kanzlerin war. 17 Jahre lang Chef auf der Brücke des Kulturtankers, der Megakultureinrichtung, wie die SPK auch genannt wird, mit 21 Museen, dazu Bibliotheken, Institute und 2000 Mitarbeitern. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn da jetzt vom Bord oder sind Sie noch gar nicht dazu gekommen?
Gut, die letzten Tage sind voll durchgetaktet. Das geht immer volle Pulle von morgens bis abends mit Terminen. Es ist irgendwie noch so unwirklich in gewisser Weise. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es jetzt bald alles endet. Aber andererseits fühlt man dennoch schon auch den Blick, die Selbstbestimmtheit, was die Zeitplanung betrifft, neue Projekte und so. Natürlich wird es ein Abschied immer wehmütig nach so vielen Jahren, ne, von den Projekten, von den Menschen in der Stiftung. Aber so ist es nun mal und das ist auch gut und richtig so und ich freue mich auch auf die Zeit danach.
Kommen wir mal zu den Projekten, beziehungsweise man kann ja auch sagen, die SPK, das ist schon eine ganz schön große Baustelle in vielen Teilen. Zunächst mal wörtlich genommen, ich glaube 14 Bauprojekte, wenn ich es richtig gelesen habe, sind fertig geworden in ihrer Amtszeit. Bei anderen steckt man ja noch mittendrin. Die milliardenschwere Sanierung des Pergamonmuseums, der Neubau des Berlin Modern am Berliner Kulturforum. So langsam sieht man das ja aus dem Untergrund hervorwachsen. Wie gut ist es denn, dass man das so alles unter Dach und Fach hat? In heutigen Zeiten, da würde man wahrscheinlich solche Großprojekte gar nicht mehr so einfach durchkriegen, denke ich mir. Ne?
Naja, es ist in der Tat gut, dass wir vieles so gut vorangebracht haben, so weit vorangebracht haben, wichtige Entscheidungen haben treffen lassen können. Die Zeiten, was die Finanzen betrifft, werden sicher nicht besser, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube schon, dass für die öffentliche Hand, vor allem der Bund, der ja Bau- und Finanzierungsmaßnahmen zu 100% finanziert, weiterhin zur Stiftung stehen wird, was die Sanierung betrifft. Uns steht das alte Museum etwa noch bevor von Schinkel, was in einem sehr schlechten Zustand ist. Da kann man nicht warten, bis Pergamon fertig ist, sonst stürzt es irgendwann ein. Das muss man so drastisch sagen. Aber wenn ich an Berlin Modern denke, ich fürchte oder vermute, dass das für lange Zeit der letzte komplette Neubau in dieser Dimension eines Museums in der Stiftung gewesen sein dürfte. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass es soweit ist. Und ich bin gestern vorbeigefahren an der Baustelle. Das steht ja schon übermannshoch, wächst es schon aus der Baugrube raus. Das ist eben, wenn man keinen komplizierten Baugrund hat, dann geht der Rohbau relativ schnell und Ende des Jahres soll ja bereits das Richtfest stattfinden.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle, die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hier war man ja in einem von der einzigen Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim Wissenschaftsrat in Auftrag gegebenen Gutachten. Von Zerschlagung war ja da sogar die Rede. Sie haben sich immer dagegen positioniert, sich als Verfechter einer gesamten Preußenstiftung auch gesehen und die sie auch zusammen erhalten wollten. Und dann hat sich diese Preußenstiftung, ich sag mal ganz salopp, begonnen, sich selbst zu reformieren. Jetzt ist ja diese Reform Gesetz ab Dezember diesen Jahres und im Koalitionsvertrag auch von SPD und CDU fest verankert. Kann man also sagen, ja, das hat so funktioniert. Wir haben uns aus uns selbst heraus auch reformiert und wir haben viel erreicht.
Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Es war damals so, dass Monika Grütters und ich waren uns eigentlich einig, dass die Stiftung eine Modernisierung braucht, dass die Strukturen verändert werden müssen und dass es dazu aber eine Evaluation durch Externe braucht. Und ich habe auch dafür plädiert, den Wissenschaftsrat damit zu beauftragen. Der ist unabhängig, der ist neutral und das Gutachten ist ja auch sehr gut. Alle Einrichtungen, denen wurden Bestnoten gegeben. Bei staatlichen Museen hat man das riesige Potenzial, Potenzial dargestellt, aber das nicht abgerufen werden kann aufgrund der Unterfinanzierung, die strukturelle Dimensionen einnimmt. Und das ist auch völlig korrekt. Die Auflösung des Daches hatte mich dann etwas verwundert, wieder sozusagen entlang der Spartengrenzen das aufzuschlüsseln. 3 oder 4 oder 5 unabhängige Einrichtungen werden mehr Personal gebraucht, vor allem für Verwaltung. Und wenn wir Personal brauchen, dann muss es in die Inhalte gehen. Und ich glaube, wir stehen in der Pflicht, und es ist ja zum Glück dann so gekommen, dass wir diesen Verbund besser machen müssen. Wie können Museen, Bibliotheken, Archive, Forschungsinstitute im digitalen Zeitalter ihre Expertisen verknüpfen, gemeinsam besser werden? Und das haben wir dann selber in die Hand genommen, in Begleitung natürlich von externen Beratern. Aber natürlich Stiftungsrat, Bund und Länder haben sich regelmäßig sehr eng das begleitet und regelmäßig berichten lassen. Und im Endeffekt kann man sagen, die zwei Elemente, die Kernpunkte der Reform, die der Stiftungsrat so im Beginn beschlossen hatte, war, dass die Einrichtungen möglichst viel Autonomie bekommen. Nicht mehr die SBK der 5, wo alle Museen eine Einrichtung sind, sondern die SBK der 25. Und ich muss wirklich sagen, auch das Zusammenwirken mit einem Vorstand, das wir ja schon begonnen haben, jetzt noch Interimsvorstand, der richtige muss erst noch gewählt werden, das ist, alle haben gesagt, ja, verliert der Präsident da nicht Macht und so, das ist komplett lächerlich. Im Grunde zu siebt kann man ganz anders die divergierenden Interessen zum Teil mit einbinden und gemeinsam nicht diesen Tanker, sondern diese Flotte, wie es jetzt ist, steuern. Und die Identifikation eben der anderen Leitungen, die mit dem Vorstand eingebunden sind, ist, glaube ich, genau der richtige Weg in die Zukunft.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle. Ich würde sagen, das ist ja mal das Fundament des Ganzen. Und zwar sind das die Finanzen, das Geld. Immerhin um 12 Millionen Euro haben Bund und Länder, die im 75-25 Verhältnis, glaube ich, die Stiftung finanzieren, den Haushalt erhöht, so dass wir jetzt eben auf die knapp 500 Millionen Euro kommen im Jahr. Die Baumittel im Übrigen trägt ja der Bund alleine. So, jetzt die große Gretchenfrage. Reicht das?
Nun, zunächst mal muss man sagen, seit 1996 haben die Länder zum ersten Mal, die übrigen 15, wieder ihren Beitrag erhöht, um 10%. Nun liest man immer, ja, das ist doch nicht viel, was ist denn das schon? Ja, aber ich meine, es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Man muss sich klar machen, in welcher Situation auch die Kultureinrichtungen in den Ländern sind. Da ist es ja genauso, wenn nicht schlimmer als bei uns. Insofern finde ich es ein großes und wichtiges Zeichen der Solidarität, dass uns das alleine nicht aus den Problemen löst, ist klar. Aber insgesamt, diese 10%, die auch der Bund liefert, 12 Millionen, wenn wir die 12 Millionen wirklich zur Qualitätsverbesserung einsetzen können, was die Selbstständigkeit der Einrichtung betrifft, Museumsteams und so weiter, und da sind wir uns im Vorstand einig, diese Mittel reichen durchaus, um einen großen Sprung nach vorne zu machen. Aber wenn diese 12 Millionen benutzt werden, um steigende Betriebskosten, Bewachungskosten, Energiekosten und so weiter zu decken und nicht in die Reform fließen, dann hat die Stiftung in der Zukunft wirklich ein Problem. Und das ist eigentlich der Punkt.
Hermann Partzinger, wenn wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, aber mit dem Blick auf natürlich eine politische Lage, die sich sehr verändert hat. Mitreden der Länder, gut auch im Bund, sind sie stark? Wir reden von der AfD in den Ländern teilweise, in Ostdeutschland sehr, sehr stark. Wie sehr befürchten Sie denn, weil man kann ja nicht leugnen, dass es diese Einflussnahmeversuche gibt. Ihre Nachfolgerin Marion Ackermann hat das in Dresden ganz, ganz stark zu spüren bekommen. Wie sehr haben Sie denn da auch Befürchtungen, dass das sich auf die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auswirken wird?
Das ist wirklich ein großes Problem, was ich sehe für die Zukunft. Im Moment ist noch so, dass wir fast auf so einer Art Insel der Glückseligkeit uns bewegen, weil in Berlin spürt man das noch nicht so und wir als Bund-Länder geförderte Einrichtung auch nicht. Aber der Deutsche Museumsbund hat ja vor kurzem in Chemnitz eine Tagung eben zum Kulturkampf von rechts durchgeführt. Und wenn man da mal hört von den Kollegen, und das ist eben nicht nur in Ostdeutschland, es geht auch bereits im Ruhrgebiet los, in Nordhessen gibt es Beispiele. Also das sind wirklich auf kommunaler Ebene noch und deshalb nimmt man das vielfach gar nicht wahr. Deshalb war es auch wichtig, diese Konferenz zu veranstalten, um das mal wirklich deutlich zu machen, der Einfluss auf Programme, wo man versucht, Mittel zu streichen, weil angeblich Kulturprogramme woke sind oder zu divers, keine Ahnung, was vielmals gar nicht stimmt, ja, und auf Personalentscheidungen Einfluss zu nehmen und. Und das, finde ich, ist ein Thema, was besorgniserregend ist. Und die Reform der SBK, das neue Gesetz, hat ja einen Punkt, darauf haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages Wert gelegt, dass 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages im Stiftungsrat künftig sitzen werden. Zwar ohne Stimmrecht, nur mit Gaststaat, aber das ist klar, dass die zweitstärkste Fraktion und die größte Oppositionsfraktion da nicht außen vor bleiben kann. Also im Stiftungsrat der SBK wird ab Dezember vermutlich auch jemand von der AfD sitzen. Das heißt, man wird diese Debatten dann auch vor Ort führen. Aber ich sage immer, gut, wenn das so ist, dann muss man das auch annehmen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, solche Debatten auch zu führen, dass auch die anderen Parteien der demokratischen Mitte auch wirklich einen Schulterschluss üben und auch klar sich positionieren und solche Einflussnahmen, wo sie wirklich offensichtlich ist, einfach auch nicht zulassen.
Stichwort positionieren. Wie positioniert sich denn oder sollte sich die Preußenstiftung positionieren? Sehr generell sind es ja Zeiten von Debatten, heftig geführten Debatten um kulturelles Erbe. Es gibt Ausstellungen, wo es Eklats gibt. Es gibt aber auch nationalkonservative Tendenzen, nicht nur in der AfD, in der Politik. Das alles spielt ja eine größere Rolle. Sollte das sogar die SPK da sogar schon ein Stück weit vorangehen?
Ich glaube schon. Also wir sind nun mal mit Abstand die größte Kultureinrichtung. Unsere Botschaft muss ganz klar sein. Wir müssen weiterhin Vielfalt zulassen. Wir müssen die Gesellschaft reflektieren. Wir müssen die demokratischen Werte stärken. Und alles, was sozusagen Vielfalt und Toleranz zulässt, stärkt auch eine demokratische Gesellschaft. Das ist wichtiger denn je.
Jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Und Hermann Paratzinger, all das, was wir jetzt so besprochen haben, Reform der Stiftung, Bauvorhaben, Restitution, das ging ja auch nicht ohne jede Menge Bürokratie. Zog sich ein ums andere Mal hin. Sie sind ja eigentlich auch so mehr ein Macher, ne? 1959 in München geboren und sind in den 80ern mit Geld aus dem Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts, das Sie später auch geleitet haben, da waren Sie unterwegs. Und wie sieht denn das jetzt aus, wenn Sie jetzt mehr Zeit haben, wenn Sie wieder losziehen mit dem Spaten in der Hand, Hermann Paratzinger?
Also Ausgrabungen werde ich sicher nicht mehr machen, denn da braucht man ein Team, da braucht man Infrastruktur, da braucht man Finanzmittel. Und ich habe mir irgendwie geschworen, ich werde, also zur Freiheit eines Ruhestands gehört es, keine Anträge zu schreiben, keine Berichte zu schreiben, keine Abrechnung zu machen. Aber was natürlich in der Archäologie auch ganz wichtig ist, und das macht mir jetzt eigentlich noch mehr Spaß, nicht nur Quellen zu generieren, sondern aus den Quellen, die wir haben, wirklich einfach mal Synthesen zu bilden. So wie vor einigen Jahren dieses Buch Die Kinder des Prometheus, eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. Solche Dinge zum einmal mal zusammenzutragen, mein Gesamtbild, daran fehlt es teilweise ein bisschen. Und da sind sicher jetzt einige Buchprojekte schon, die sind in der Planung. Das wird schon, ist auch ganz gut, dass sie schon vereinbart sind, dass man da schon auch Termine hat und so. Dann hat man eine Planung, denn mir jetzt erzählen alle das Empty-Desk-Syndrom, das muss man aufpassen. Na, wenn man da im Ruhestand ist, dass man irgendwie eine Tagesplanung hat. Und ich bin ja ehrenamtlich auch noch Präsident von Europa Nostra. Das ist dieses europaweite Kulturerbe-Netzwerk mit Tausenden von Mitgliedern, mit Büros in Den Haag und Brüssel. Europa lag mir immer im Herzen und insofern wird es in diese Richtung gehen. Was dann sich sonst noch ergibt, das muss man sehen. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht sich von lauter Ehrenämtern überschütten lässt und am Ende genauso gestresst ist wie im offiziellen Amt. Das möchte ich tunlichst versuchen zu vermeiden.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Kraft, viel Glück für alles Weitere. Hermann Paratzinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Barbara Wiegand im Gespräch mit Hermann Paratzinger, der heute als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den Ruhestand verabschiedet wird.
Sport Update.
Mit Lars Becker und Fußball. Werder trennt sich von Werner. Bremen hat seinen Trainer heute freigestellt, weil die Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung über 2026 hinaus gestern gescheitert sind. Werner will nicht verlängern. Werder zieht daraus die sofortige Konsequenz. Ariane Wirth.
Werder Bremen hat sich dazu entschieden, lieber vor der neuen Saison einen klaren Cut zu machen. Diese Entscheidung tragen alle im Verein bis hin zum Aufsichtsrat mit. Auch die Co-Trainer wurden freigestellt. Das bedeutet, Werder Bremen ist auf Trainersuche und will die erfolgreiche Entwicklung der letzten 3 Jahre nun mit neuem Personal fortsetzen. Ole Werner und seine Mannschaft sammelten in der vergangenen Saison 51 Punkte und landeten auf Rang 8 der Tabelle. Gestern wurde bekannt, dass der 37-Jährige seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Offenbar kritisiert er seit längerem Werders Transferpolitik. Ole Werner kann seine Freistellung aus Clubperspektive nachvollziehen. Der langjährige Spieler und Trainer von Holstein Kiel war im November 2021 nach Bremen gewechselt. In seiner ersten Saison führte er Werder zurück in die erste Liga.
Als Nachfolgekandidat wird auch Horst Steffen genannt. Steffen war gestern mit Zweitligist Elversberg in der Relegation für die Bundesliga unglücklich an Heidenheim gescheitert. Und Tennis, Alexander Zverev bestreitet heute sein Auftaktmatch bei den French Open in Paris. Die deutsche Nummer 1 tritt auf den 19-jährigen US-Amerikaner Lerner Tien nach zuletzt sportlich enttäuschenden Wochen und einer schwierigen Vorbereitung wegen eines Magenvirus. Das Sportupdate mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Duben und Lübbenau Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Wechstraße und Innsbrucker Platz ist wegen Reinigungsarbeiten die rechte Spur gesperrt. Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskower Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagenstraße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf dem Spandauer Damm vor dem Stadtring stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner und rund um die Elsenbrücke.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Kerstin Reinsch. Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die bisherige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist heute bei einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernimmt den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Patzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die Staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Kein anderes Land in der EU habe eine so lange Außengrenze zu Russland wie Finnland, betonte Merz. Es seien über 1300 Kilometer. Über diese Grenze werde die Migration instrumentalisiert, auch als Teil der hybriden Kriegsführung Russlands. Das werde man nicht hinnehmen. Merz ist im Rahmen des nordischen Gipfels im finnischen Turku. Dort hat er auch mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson gesprochen. Russland hat in der vergangenen Nacht die Ukraine wieder massiv mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes gab es Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy und Kharkiv. Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt nach Medienberichten morgen nach Berlin. Geplant sind Gespräche mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Merz. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Merz hatte Selenskyj zuletzt beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Albanien getroffen und war zuvor direkt nach Amtsantritt zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron, dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk und dem britischen Premier Starmer nach Kiew gereist. Damals hatte der Bundeskanzler Russlands Präsident Putin ultimativ aufgefordert, einem 30-tägigen Waffenstillstand zuzustimmen. Das Ultimatum verstrich allerdings folgenlos. Merz dürfte mit Selenskyj morgen auch deshalb über weitere Sanktionen der EU gegen Russland beraten.
In Königswusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen eine Terrorrazzia gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Einem Verdächtigen wird vorgeworfen, illegale Warentransporte in die Republiken Donetsk und Luhansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Festgenommen wurde bei der Aktion niemand, weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympiabewerbung. Bei der Vorstellung der Pläne im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. In Frage kommen 2036, 2040 und 2044. Der Manager der BR Wallis Niromand begrüßt im RBB 24 Inforadio die Bewerbung. Zugleich fordert er den Senat auf, ein Konzept vorzulegen, um die Kritiker von Olympia zu überzeugen.
Gerade in einer so kritischen Stadt wie Berlin ist A und O, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Berliner Bevölkerung ist sportbegeistert, wird sicherlich mitmachen, aber wir müssen ihr sehr viel gute Argumente geben und klar machen, dass das, was wir da machen wollen, für die Stadtgesellschaft ist und nicht nur für den Sport.
Der Manager der BR Wallis, KW Niromand. In Großbritannien ist nach wie vor unklar, warum gestern Abend in Liverpool ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Es werde auch untersucht, ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte, hieß es von den Ermittlern. Ein terroristisches Motiv wird zurzeit ausgeschlossen. Von den 47 Verletzten sind 4 in Lebensgefahr, wie der Bürgermeister von Liverpool der BBC gesagt hat. Der Vorfall ereignete sich während der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool. Der Fahrer wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 53-jährigen Briten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne, vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land, dichte Wolken, örtlich etwas Regen bei 18 bis 22 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils auch Gewitter bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 11.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Werden wir Menschen immer dümmer oder klüger? Die Frage kann man sich durchaus stellen in Zeiten, in denen uns KI per Zuruf von A nach B navigiert, formvollendet Briefe oder Masterarbeiten erstellt und uns immer mehr das Denken abnimmt. Andererseits waren es immerhin wir Menschen, die fähig waren, diese Denkmaschinen zu entwickeln. Wie steht's also um unsere menschliche Intelligenz in Zeiten künstlicher Intelligenz? Und was um alles in der Welt hat auch noch Neurodivergenz damit zu tun? Unser Thema heute in den Wissenswerten von RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwes und der Mann, der den Intelligenzdschungel für uns lichten soll, der heißt André Frank Zimpel. Er ist Psychologe, Professor für Erziehungswissenschaft an der Uni Hamburg, Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsforschung, Speaker auf der Digitalkonferenz Republika, die jetzt wieder in Berlin stattfindet. Und er hat gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht. Schönen guten Tag, Herr Professor Zimpel.
Schönen guten Tag, Frau Korwes.
Wir haben da also drei Puzzleteile, die wir im Folgenden möglichst schlüssig zu einem Gesamtbild zusammenfügen wollen. Wir haben menschliche Intelligenz, künstliche Intelligenz und Neurodivergenz. Lassen Sie uns mal mit der menschlichen Intelligenz anfangen. Wie ist es denn um die bestellt?
Ja, menschliche Intelligenz ist Hybrid. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn man sich die Generationen anschaut. Ich werde im August eine Urkunde bekommen, wenn alles gut geht, für 40 Jahre Hochschuldienst. Und ich habe ja dann die Generationen beobachten können. Also stellen Sie sich vor, die Generation, die man heute so Generation X nennt oder Generation Golf, die in Gothic-Look oder auch mit Popperlocke oder Hip-Hop-Kleidung in die Seminare kam, dann abgelöst wurde von einer Generation, die dann viel digitaler wurde. Die verschwanden hinter ihren Laptops, die sah man gar nicht mehr in den Seminaren. Das war wieder noch eine etwas klügere Generation, würde ich sagen. Und noch klüger durch Technik ist die Gen Z oder die Zoomer, wie man sie auch nennt, die jetzt wirklich sehr KI-affin sind und mit ihren Smartphones viele Probleme lösen. Und trotzdem macht man sich über sie lustig und nennt sie Generation lebensunfähig, weil man denkt, dass sie mit den Anforderungen des Lebens gar nicht klar kämen. Aber man vergisst, dass sich die Anforderungen immer ändern. Menschliche Intelligenz ist Hybrid. Das heißt, sie ist zum Teil biologisch. Wir haben Gehirne, die sich kaum von denen von Steinzeitmenschen unterscheiden. Aber wir haben kulturelle Werkzeuge, die weit über den Faustkeil der Steinzeit hinausgehen. Und daran sieht man, wie menschliche Intelligenz wächst. Jede Generation nimmt im Durchschnitt, gewinnt an 3 IQ-Punkten.
Und trotzdem, aber diese Entwicklung des IQ-Durchschnitts, die war ja über Jahrzehnte lang steigend, aber schon, ja, glaube ich, seit Mitte der 90er jetzt beobachtet man da eher, dass, ja, der Durchschnitt sinkt. Also nehmen bestimmte, ja, Fertigkeiten einfach, mhm, ab. Konzentrationsspannen scheinen sich zu verkürzen, Aufmerksamkeitsspannen, die Fähigkeit, sich Dinge zu merken.
Also erst hat KI uns die Fähigkeit zur Raumorientierung genommen, jetzt nimmt sie uns die Fähigkeit, grammatisch zu sprechen. All diese Dinge werden natürlich an Maschinen abgegeben, aber sie öffnen natürlich das Gehirn für andere Bereiche. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die klug nutzen.
Aber wenn wir nochmal auf den Bereich Information und Informationsverarbeitung schauen, KI sorgt ja inzwischen dafür, dass ich Informationen auch nicht mal mehr selber in irgendeine Beziehung setzen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel was über eine Suchmaschine finden will. Ich muss mir noch nicht mal mehr den Kopf zerbrechen, wie ich die Suchanfrage möglichst präzise formuliere, weil ich dank KI fertig vorbereiteten Output bekomme, wie ein Menü serviert. Also verlieren wir da nicht auch an Kompetenzen, Informationen miteinander in Verbindung zu setzen?
Wir bekommen Platz für neue Verbindungen und man muss einfach sehen, Intelligenztests sind ganz stark darauf ausgerichtet, das logische Denkvermögen zu messen. Und diese Logik ist ja eigentlich nur eine Umwandlung von Gedanken. Logik produziert ja keine Gedanken, sondern sie formt sie nur so lange um, bis sie kontrollierbar und verständlich werden. Und das machen jetzt Maschinen für uns. Das heißt, ich muss nicht mehr jede logische Operation ausführen. Ich muss viel besser aber verstehen, wie Logik funktioniert und was glaubwürdig ist und wo die Maschine sozusagen falsch läuft. Denn das sind blinde, bewusstlose Algorithmen, mit denen wir es zu tun haben. Und wir brauchen viel mehr Intelligenz Intelligenz, damit gut umzugehen. Das heißt, die Hirnfunktionen verändern sich. Sie haben sich durch Buchdruck verändert, sie haben sich durch das Internet verändert und sie werden sich durch KI nochmal verändern. Das Interessante ist, wir brauchen die Intelligenz für etwas anderes und vor allen Dingen für kritisches Denken. Und die Hoffnung besteht darin, dass Menschen, die sich von KI helfen lassen, die Zeit, die sie gewinnen, die Aufmerksamkeitskapazität, die sie dadurch gewinnen, für kritisches Denken nutzen.
Das ist eine Hoffnung, haben Sie gerade gesagt.
Das ist eine Hoffnung.
Da spricht doch die menschliche Faulheit vielleicht etwas dagegen.
Oder die Rahmenbedingungen, dass wir immer noch Mathematik wie einen Intelligenztest vermitteln, wo man eigentlich heute ganz andere Formen des Denkens benötigt. Wir könnten die Klimakrise überhaupt nicht begreifen, wenn wir sie nur formal logisch angehen würden, sondern wir brauchen dafür ein perspektivisches, entwicklungslogisches Denken. Und das ist die Intelligenz, die sich bei der jungen Generation gerade herausbildet.
Also Sie sehen keinen Verlust bei der Fähigkeit, aus Informationen Wissen zu generieren, also sich zu bilden. Da würden Sie nicht sagen, dass wir da nachlassen?
Im Gegenteil. Ich habe das schon erlebt bei der Generation Y.
Welche war das denn nochmal?
Das waren die Millenniums, die dann anfingen, plötzlich in Vorlesungen sich zu melden und zu fragen, aber bei Wikipedia steht was ganz anderes. Das ist die Generation, die erlebt hat, wie das Wissensmonopol der Universitäten und Schulen und Bildungseinrichtungen gebrochen wurde durch die digitale Welt. Ich hatte es plötzlich mit Studierenden zu tun, mit denen ich fast wie mit Fachkollegen sprechen konnte, die also über ein unglaubliches Wissen aus dem digitalen Netzwerk beziehen konnten, wenn sie es wollten und wenn sie dazu bereit waren. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber das ist schon eine Wissensexplosion, die also kein Intelligenztest einfangen kann.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, über einen veränderten Intelligenzbegriff zu sprechen, dann sind wir jetzt quasi auch an der Stelle, das Puzzleteil Neurodivergenz noch mit ins Bild aufzunehmen. Sie leiten in Hamburg das Zentrum für Neurodiversitätsforschung. Erklären Sie doch bitte erstmal kurz, was ist das nochmal, diese Neurodivergenz?
Also Neurodiversität und Neurodivergenz muss man unterscheiden. Also Neurodiversität ist erstmal eine Tatsache. Das liegt daran, dass das menschliche Gehirn sehr komplex ist. Das ist ein Organ von der Größe von 1,5 Stück Butter und es setzt sich aus 83 Milliarden Zellen zusammen. Jede Zelle ist so kompliziert wie eine ganze Stadt. Jede Zelle geht 10.000 bis 1.000 Verbindungen mit anderen Zellen ein. Das heißt, in einem Kubikmillimeter Gehirn sind mehr Verbindungen, als die Milchstraße Sterne hat. Das heißt, also Neurodiversität ist erstmal eine Tatsache. Es gibt keine zwei gleichen Gehirne. Wir vergleichen das mit Schneeflocken gern, weil Schneeflocken sehen von Weitem alle gleich aus, aber unter dem Mikroskop gibt es keine Schneeflocke doppelt. Und so gibt es auch kein Gehirn zweimal. Das ist Neurodiversität. Das betrifft uns alle. Neurodivergenz beginnt genau dort, wo Personen, wenn sie sich an Standards, Normen und Erwartungen, die unsere Gesellschaft hat, anpassen, dass sie dafür ihre Persönlichkeits-, ihre kognitive und emotionale Entwicklung aufgeben müssen. Das heißt,
also
der Preis.
Zum Beispiel Menschen, die eine Aufmerksamkeitsdefizit.
Zum Beispiel Menschen mit ADHS, Menschen im Autismus-Spektrum gehören dazu, Menschen mit Tourette-Syndrom. Also wir könnten sagen, so jede siebte Person etwa ist neurodivergent.
Krankenkassendaten zufolge steigt die Zahl der Diagnosen, sowohl wenn es um ADHS geht, als auch wenn es um Autismus geht, seit Jahren, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Gibt es denn tatsächlich mehr Fälle oder gibt es vielmehr eine gewachsene Sensibilität dafür, dass eben manche Menschen vom Standard abweichen in der Art, wie sie mit Informationen umgehen, wie sie Dinge wahrnehmen, wie sie Reize verarbeiten?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich leben wir in der Aufmerksamkeitsgesellschaft. Das heißt also, man kann mit Aufmerksamkeit Fantastillionen verdienen. Ja, die großen Tech-Milliardäre, die generieren Reichtum über unsere Aufmerksamkeit. Das bedeutet, unsere Aufmerksamkeit ist gefordert wie nie. Dadurch verändert sich die Linie zur Neurodivergenz. Das ist ein Grund für die erhöhten Zahlen. Ein zweiter Grund ist, dass sich die Diagnosekriterien verändert haben. Also Lorna Wing hat das Autismus-Spektrum zum Beispiel als eine bessere Form, Autismus zu erfassen, eingeführt. Darum reden wir heute von Menschen im Autismus-Spektrum. Und dadurch steigt die Zahl auch.
Das galt ja lange als Krankheit. Diagnose suggeriert auch immer direkt, da stimmt doch was nicht, das ist ein Defizit. Und wir bewegen uns ja jetzt langsam dahin zu sagen, nee, das ist vielleicht einfach eine andere Art zu ticken.
Ja, unsere Forschung zeigt, dass da, wo Defizite sind, auch immer Potenziale zu finden sind. Das heißt also, jemand im Autismus-Spektrum kann viel mehr Details simultan erfassen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass er auch viel schneller durch Informationen in seiner Umwelt erschlagen wird und da Reizüberflutung leistet. Aber zum Beispiel zeigt sich gerade im Programmieren und im digitalen Bereich, dass Menschen im Autismus-Spektrum 4-mal so wenig Fehler machen wie neurotypische. Und hier kann das Defizit plötzlich zur Stärke werden. Für eine funktionierende KI, für die Kontrolle von KI sind neurodivergente Menschen wichtig wie nie.
Was heißt denn aber dieses Leben mit künstlicher Intelligenz für die nachfolgenden Generationen, für Ihre und meine Kinder, vielleicht Kindeskinder? Vor welche Herausforderungen werden die dann gestellt durch künstliche Intelligenz perspektivisch?
Ja, also wir müssen unser Denken, unsere Entwicklung völlig verändern. Diese Technik ist unstoppable. Wir müssen lernen, mit ihr konstruktiv umzugehen. In allen Menschen, im gesamten Neurodiversitätsspektrum schlummern Formen der Intelligenz, wie die symbolische Intelligenz, die anschauliche Intelligenz, die sensomotorische Intelligenz, die entwicklungslogische Intelligenz, die ja nicht in die Maschinen einprogrammiert sind. Diese Formen der Intelligenz, die Intelligenztests nicht messen, die werden umso wichtiger und die werden Menschen in der Zukunft mehr einsetzen und mehr entfalten müssen. Und das ist, finde ich, auch keine schlechte Perspektive.
Um dann letztlich auch die Oberhand zu behalten gegenüber der künstlichen Intelligenz?
Ja, das halte ich für existenziell. Die Kontrolle werden wir nicht über logisches Denken haben über die Welt, sondern vor allen Dingen über Bewusstheit, Selbsteinschätzung. Und diese Fähigkeiten müssen wir in ungeahnte Größen weiterentwickeln, um nicht Sklaven der KI zu werden, weil das wäre für mich eine Horrorvision.
Herr Zimpel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Psychologen und Professor für Erziehungswissenschaft André Frank Zimpel. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsforschung in Hamburg, Speaker auf der Digitalkonferenz Republika und er hat gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht. Wahnsinnig intelligent, die verborgenen Potenziale neurodivergenter Menschen heißt es und ist im Verlag Goldmann erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
Wirtschaft Update.
Mit Lisa Splanemann. Das Konsumklima in Deutschland hat etwas zugelegt, wie aktuelle Daten der Marktforschungsinstitute GfK und NIM zeigen. Die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher schätzen ihre wirtschaftliche Situation zwar etwas besser ein, halten aber trotzdem ihr Geld beisammen, die Anschaffungsneigung sinke leicht. Als Ursache für die Konsumzurückhaltung nennen die Marktforscher unter anderem die Verunsicherung durch die unberechenbare Zoll- und Handelspolitik der US-Regierung. Der private Konsum ist wichtig für das deutsche Wirtschaftswachstum insgesamt. Ende letzter Woche hatte das Statistische Bundesamt Daten zur Wirtschaftsleistung im ersten Quartal vorgelegt. Daraus geht hervor, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,4% zugelegt hat. Auch die privaten Konsumausgaben sind laut den Statistikern gestiegen. Zuwächse gab es auch bei den Elektroauto-Neuzulassungen in Europa, wie aus aktuellen Zahlen des Branchenverbands ACEA hervorgeht. Der Marktanteil lag demnach bei gut 15% in der gesamten EU, ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Somit zeigt sich ein erster Nachfragetrend bei E-Autos nach längerer Flaute. Das US-E-Auto-Unternehmen Tesla konnte dagegen nicht von dem Aufschwung profitieren. Das Minus bei Tesla lag im April im Vergleich zum Monat aus dem Vorjahr bei knapp 53%. Insgesamt hat der europäische Automarkt nur ein kleines Plus verzeichnet. Das war das Wirtschaftsupdate mit Lisa Splanemann.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Hörpartner ist Top Company 2025. Halleluja. Damit gehören wir zu den Top 5% der beliebtesten Unternehmen auf Kununu. Also, wenn du jetzt einen schönen Job in der Hörakustik suchst, dann halt dich gar nicht erst mit den übrigen 95% auf. Komm lieber gleich zu uns.
Nein!
Doch!
Oh.
Hörpartner, dein Arbeitsplatz in der Hörakustik. All unsere schönen Stellenangebote auf hörpartner.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Marzahn und Tellersdorf liegt ein Eimer auf der linken Spur. Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Dum und Freiwalde liegt ein Stützrad auf der Fahrbahn. A13 Berlin Richtung Dresden. zwischen Dumm und Lübbenau Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, 100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Wechstraße und Innsbrucker Platz ist wegen Reinigungsarbeiten die rechte Spur gesperrt. Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskowallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagenstraße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf dem Spandauerdamm vor dem Stadtring stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Kerstin Reinsch. Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die bisherige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist heute bei einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernimmt den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Partzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die Staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Sie ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Kein anderes Land in der EU habe eine so lange Außengrenze zu Russland, betonte Merz im finnischen Turku. Weiteres Thema beim nordischen Gipfel ist der Ukraine-Krieg. Nordeuropa-Korrespondentin Sophie Donges.
Bundeskanzler Merz glaubt nicht an eine schnelle Lösung im Ukraine-Krieg, weder in Bezug auf eine Waffenpause noch auf Friedensverhandlungen. Kanzler Merz sagte, wenn Russland nicht einmal bereit sei, Vermittlungen durch Vertreter des Vatikan anzunehmen, zeige das, dass die Regierung dort kein Interesse habe, den Krieg zu beenden. Deutschland und andere Länder müssten sich auf eine längere Unterstützung der Ukraine einstellen. Erneut betonte Merz, dass die Verteidigung der Ukraine nicht nur auf dem eigenen Territorium stattfinden könne. Auch jenseits der Landesgrenzen müsste die Ukraine militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet angreifen dürfen.
In Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen eine Terrorrazzia gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Einem Verdächtigen wird vorgeworfen, illegale Warentransporte in die Republiken Donetsk und Luhansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Festgenommen wurde bei der Aktion niemand, weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. In Großbritannien ist nach wie vor unklar, warum gestern Abend in Liverpool ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Es werde auch untersucht, ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte, hieß es von den Ermittlern. Ein terroristisches Motiv wird zurzeit ausgeschlossen. Von den 47 Verletzten sind 4 in Lebensgefahr, wie der Bürgermeister von Liverpool der BBC gesagt hat. Großbritannien-Korrespondentin Gabi Biesinger.
Wie durch ein Wunder kam niemand zu Tode, als der Autofahrer am Rande der Meisterschaftsfeier des FC Liverpool durch eine Menschenmenge raste. Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne.
Berlin präsentiert am Nachmittag mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympia-Bewerbung. Der Manager der BR Wallis, Niromant, hat die Pläne im rbb24-Inforadio begrüßt. Die Initiative No Olympia plant dagegen ein Volksbegehren gegen die Ausrichtung. An Christine Schenten, rbb24-Landespolitik.
Uwe Hicksch, Vertreter der Initiative No Olympia und Geschäftsführer der Naturfreunde Berlin, sagte Radio 3 vom RBB, er glaube, die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sei gegen Olympia. Die Spiele würden besonders die Lebenssituation armer Menschen verschlechtern. In Paris seien beispielsweise im Zuge des Events wohnungslose Menschen aus der Stadt gedrängt worden. Der Umweltverband BUND äußert ebenfalls Zweifel, vor allem an der Nachhaltigkeit möglicher Spiele. Olympia habe in der Vergangenheit oft ungenutzte Sportstätten und Umweltschäden werden hinterlassen. Heute wird das Bewerbungskonzept im Berliner Olympiastadion vorgestellt. Ob es aber tatsächlich zu einer offiziellen Bewerbung kommt, entscheidet sich erst im Herbst 2026.
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A9 Leipzig Richtung Berlin. Zwischen Brück und Belitz liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Der deutsche Aktienindex DAX hat am Vormittag einen weiteren Rekord aufgestellt. Mit 24.161 Punkten lag er zwischenzeitlich so hoch wie noch nie. Grund sind steigende Kurse bei den Rüstungswerten. So haben etwa die Aktien von Rheinmetall ihre Gewinne ausgebaut. Sie legten um bis zu 4% zu. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land dichte Wolken, örtlich auch etwas Regen, Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Zur Stunde in Berlin-Zehlendorf 16 und im Buch 19 Grad, in Wiesenburg im Fläming 16 und in Frankfurt oder 21 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen bis 20 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Heute Nachmittag wird's ernst. Da stellen Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister, und die Länderchefs und Sportminister von Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ihre Vision von Olympischen Spielen Berlin Plus vor. Sabine Müller ist unsere landespolitische Korrespondentin und verrät, was von dem Konzept schon bekannt ist.
Berlin soll die Hauptrolle spielen. Also hier soll zum Beispiel auch das zentrale olympische Dorf für die Athletinnen und Athleten entstehen. Aber die Partnerbundesländer sind natürlich zentral wichtig, damit die Bewerbung überhaupt funktioniert, weil Berlin kann eben nicht alle Wettbewerbe ausrichten. Also für Segeln oder Surfen zum Beispiel, da braucht es offenes Meer. Da Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde, Kiel, Schleswig-Holstein, Rostock und Leipzig haben auch große Stadien, die sie anbieten können. Brandenburg an der Havel, eine Regattastrecke. Und dann wird vielleicht sogar noch NRW mit ins Boot geholt, sagt jedenfalls die Sportsenatorin Iris Spranger mit Blick auf die Reitwettbewerbe. Das sind mal die ersten Überlegungen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns das politische Staraufgebot im Olympiastadion heute noch verrät.
Naja, da kann man gespannt sein, in welchen Sportstätten dann auch die Olympischen Spiele hier in der Stadt ausgetragen werden können, denn viele davon sind marode und das treibt ja auch die Gesamtkosten der Spiele in die Höhe, sagt Sabine Müller.
Die Sportsenatorin Iris Spranger ist da sehr optimistisch. Sie sagt, es müsse gar nicht viel neu gebaut werden. Sie verweist darauf, dass wir das Olympiastadion haben, die Max-Schmeling-Halle. Aber klar, da stünden schon auch Sanierungen an. Und was die vielen anderen, also nicht ganz so großen Sportstätten angeht, von denen tatsächlich viele marode sind, da setzen die Befürworter darauf, dass die Olympischen Spiele denen zugutekommen würden, verweisen darauf, da sind so viele Nationen, die dann ja auch Trainingsplätze brauchen und so weiter. Also die erhoffen sich wirklich ein großes Sportstätten-Sanierungsprogramm. Klar, hinter den Kulissen wird natürlich längst gerechnet. Vor ein paar Jahren hatte die Finanzverwaltung mal eine Kostenschätzung von 16 Milliarden Euro genannt. Dennis Buchner, der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, geht aber davon aus, dass es längst nicht so teuer wird, denn das IOC verlange ja auch weniger Gigantismus als früher und Berlin müsse das ja auch nicht alleine zahlen. Also Buchner geht von so 1,5 bis 2 Milliarden Euro aus, die Berlin selbst stemmen müsste, aber über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Er zumindest findet, das sei machbar.
Dass sich Berlin also wieder für Olympia bewerben möchte und das in Zeiten knapper Kassen, das sorgt für politische Reaktionen.
Grüne und Linke sind sich wie bei ganz vielen anderen Themen einig, die lehnen diese Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele ab. Also der linken Fraktionschef Tobias Schulz hat mir gesagt, er glaubt überhaupt nicht an diese großen Versprechen, dass eine Bewerbung Berlin jetzt einen Wirtschaftsboost bringt oder auch Dollarrendite für die Menschen in der Stadt. Er hat gesagt, für ihn hat die Vergangenheit gezeigt, dass das nicht so funktioniert. Profitieren würden dann Private, aber eben nicht die öffentliche Hand. Die AfD sieht das ein bisschen anders. Fraktionschefin Brinker hat zwar auch gewisse Bedenken angesichts der Haushaltslage von Berlin, aber die steht einer Bewerbung grundsätzlich positiv gegenüber, sagt aber, das müsse auf jeden Fall auf viele Schultern verteilt werden und gut gemanagt sein. Also Verweis auf die Fehler der Vergangenheit. Die Älteren unter uns erinnern sich ja noch an die wirklich sehr desaströse Berlin 2000-Kampagne. Also so nicht.
Sagt Sabine Müller, unsere landespolitische Korrespondentin für Berlin. Einer, der die Idee ganz klar befürwortet, Olympia hierher zu holen, ist KW Neromand. Er ist einer der wichtigen Sportfunktionäre in der Stadt, Manager der BR Volleys und hat selbst schon einmal eine sogenannte Vision für Olympische Spiele in Berlin vorgelegt. Dörte Naht hat heute früh mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum er Berlin Plus für eine gute Idee hält.
Die Bewerbung um die Olympischen Spiele wird der Stadt auf vielen Gebieten helfen. Wir werden endlich Mittel und Möglichkeiten bekommen, in die Infrastruktur der Stadt zu investieren. Die gesamte Stadtentwicklung kann davon profitieren. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten Und das ist nicht unwichtig, wo die Menschen vielleicht vieles kritisch sehen, vieles auseinanderläuft, vieles auseinanderdriftet, dass das ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann, wo wir auch endlich mal positiv miteinander für etwas gemeinsam streben.
Jetzt ist Berlin ja aber sehr knapp bei Kasse. Die Kürzungspläne in allen Bereichen zeugen davon. 55 Sporthallen sind wegen Baumängeln gesperrt. Wenn das Geld jetzt nicht da ist, das ist ja auch das Argument der Opposition von den Grünen und den Linken, wo soll es denn dann im Zuge der Olympiabewerbung herkommen?
Sehen Sie, es sind ja viele Sachen, die in Berlin gegenwärtig nicht gemacht werden können aufgrund der Haushaltssituation. Aber wenn Olympia nicht kommt, dann wird es erst recht nicht gemacht. Und wenn Olympia kommt, werden Mittel freigemacht werden, auch Bundesmittel. Gerade dann werden wir in der Lage sein, diese Fragen, die Sie auch aufgeworfen haben, positiv zu beantworten, nämlich Sachen zu ändern, die wir heute nicht ändern können.
Also Sie erhoffen sich einfach zusätzliche Gelder.
Wir müssen die Stadt dafür aufstellen. Und wenn man tatsächlich nachhaltig arbeiten will, das ist nachhaltiges Arbeiten. Nicht nur für den Sport, wie ich gerade gesagt habe. Sie kennen ja die Verkehrssituation zum Beispiel in Berlin. Dafür werden wir das brauchen können. Und das wird nachhaltig Wirkung haben, von der die Stadt langfristig profitieren kann.
Bislang waren die Berliner und Berlinerinnen ja eher skeptisch, was Olympische Spiele angeht. Die Sportsenatorin Iris Spranger will die Bevölkerung auch gar nicht befragen. Ist das der richtige Weg? Wie kann man die Berliner mitnehmen?
Gerade deswegen meine ich, dass der Senat nicht nur heute verkünden müsste, dass Berlin sich für die Olympischen Spiele bewirbt, sondern die große Frage ist, und die ist bislang unbeantwortet geblieben, wie will der Senat das machen? Weil wir müssen uns darüber alle im Klaren sein, gerade in einer so kritischen Stadt wie Berlin ist A und O, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Frau Spranger spricht von einem Vertrag mit der Zivilgesellschaft, gut formuliert, aber sie sagt nicht, wie sie das machen will. Und ich sehe bislang auch noch keine Struktur. Es ist eine tolle Idee, die Veranstaltung heute. Es sind andere Ministerpräsidenten dabei. Das wird ein großes Signal sein, was aus Berlin heute rausgeht. Aber A und O ist in Berlin. Sie müssen Olympia, ich sage immer, von unten her in Berlin argumentieren, nämlich die Menschen mitnehmen. Berliner Bevölkerung ist sportbegeistert, aber wir müssen ihr sehr viel gute Argumente geben und klar machen, dass das, was wir da machen wollen, für die Stadtgesellschaft ist und nicht nur für den Sport. Wie gesagt, wir kriegen Mittel. Wir haben ja über 50 Schulturnhallen in Berlin, die einer Sanierung bedürfen. Der Wohnungsbau ist ein großes Thema in Berlin und all diese Themen können wir lösen, indem Olympia uns einen Schub, einen geistigen, aber auch einen finanziellen Schub gibt. Paris hat uns vorgemacht, wie Olympische Spiele eine Großstadt, eine westliche Großstadt im positiven und im nachhaltigen Sinne ändern kann. Und das müssen wir der Berliner Bevölkerung auch nahebringen.
Das sagt der Sportfunktionär Kaveh Neroman, der hörbar ein Befürworter der Olympischen Spiele in Berlin ist, vom Senat aber auch ein tragfähiges Konzept fordert. Ob das heute Nachmittag bei der Vorstellung der Bewerbung im Berliner Olympiastadion schon in Gänze vorgelegt wird, darf bezweifelt werden. Und apropos Zweifel, die gibt's natürlich auch bei Berlinerinnen und Berlinern. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik hat sich vorhin in der Stadt umgehört und durchaus Befürworter getroffen.
Vor allem die Menschen, die heute Morgen hier über den Olympischen Platz laufen, die 5 Ringe hier über dem Stadion sehen, zwischen beiden Betonsäulen am Eingang, die sagen natürlich, wow, das wäre der Hammer, wenn wir hier Gastgeber nochmal sein sollten. So sagten das zum Beispiel auch Pierre aus Lichtenberg und Uwe aus Bernau.
Finde ich gut. Na, weil es ja Werbung für Berlin ist. Und je mehr Menschen nach Berlin kommen, desto schöner für die Stadt.
Berlin ist immer würdig für eine Olympiastadt. Würde ich jederzeit begrüßen und aber wäre ich auch als aktiver Besucher da.
Also Uwe wäre sogar voll dabei. Er sagte noch gerade vor dem Hintergrund, dass hier 36 die Nazi-Spiele stattgefunden haben. Sollte man das unbedingt nochmal machen, um der Welt zu zeigen, wie Multikulti Berlin ist und auch in die Zukunft zu gucken und nicht immer in die Vergangenheit.
Aber gerade eben mit Blick auf die Kosten sind viele Berlinerinnen und Berliner skeptisch. Das hat unsere Reporterin natürlich auch rausgehört.
Viele haben gesagt, oh Gott, also klar, das bringt der Stadt auch viel Geld. Gerade die Cafés und die Restaurants, die brauchen das mehr denn je. Aber zum Beispiel Rebecca aus Lichtenrade, die hat so ganz andere Bedenken. Die sagt, es fehlt so das Gesamtkonzept für die Stadt, also für die Sanierung, für die Weiternutzung der Sportstätten. Berlin sollte erstmal vor allem auch seine Brücken sanieren, bevor es so ein großes Projekt angeht.
Wenn das mal geschafft ist, dann kann Berlin ja gerne drüber nachdenken, aber im Moment sehe ich da keine Chance. Es kommt vor wie so ein Hirngespinst. Also Berlin kann sich gerne in 20 Jahren nochmal bewerben. Ich glaube also in 11 Jahren ein Konzept in Berlin, das ist sehr, sehr lustig.
Oje, von Vorfreude bis zu sarkastischem Lachen. Die Reaktionen auf die Berliner Olympia-Bewerbung. Heute Nachmittag werden die Pläne im Olympiastadion vorgestellt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
In Syrien unter dem Assad-Regime wurden unzählige Bücher verboten und Kultur ausgebremst. Nun feiern die Syrer eine Art intellektuelle Wiedergeburt. Aber nicht alle. Während nämlich bei Buchverlegern Aufbruchstimmung herrscht, hat die Kunstszene Angst, dass freie Kunst und deren Darstellung bei der islamistisch geprägten Regierung kaum möglich sein wird. Unsere Korrespondentin für Syrien, Nina Amin, hat sich in Damaskus umgehört.
Ratgeber, Liebesromane oder politische Bücher. An den Freiluftbücherständen auf Damaskus Straßen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das war nicht immer so. Radwan Jabali wischt den Staub von den Covern. Jetzt, sagt der Bücherverkäufer, bietet er erstmals offen Werke zum Verkauf an, die während des Assad-Regimes verboten waren.
Jedes intellektuelle Buch, in dem ein kritisches Wort über die Partei, über die Regierung stand, wurde verboten. Und wer es verkaufte, bekam Probleme. Das war schlimmer als Drogen oder Waffen zu verkaufen.
Damals war es lebensgefährlich, Bücher ins Land zu schmuggeln, bestätigt Wahid Tadja, Pressesprecher des Verlags Dar-e-Fikr, was auf Deutsch so viel heißt wie Haus des Denkens. Nach Ende der mehr als 50-jährigen Herrschaft der Assad-Familie hat sich für Verleger alles geändert, meint Tadja.
Zum ersten Mal spüren wir jetzt Freiheit, die Freiheit des Wissens. Es gibt keine verbotenen Bücher mehr.
Für Tadja, der in Frankreich studiert hat und dessen Frau und Töchter, wie er betont, keine Kopftücher tragen, gibt es aber eine Grenze.
Wir zum Beispiel als Verlag drucken keine erotischen Bücher oder solche, die gegen bestimmte gesellschaftliche Werte verstoßen.
Das sei aber Verlagslinie, keine staatliche Vorgabe. Was manche für unangemessene Erotik, Verstoß gegen Werte halten, ist für Rula Sulaiman von der Sawaya Art Gallery schlicht künstlerische Freiheit. In ihrer Altbauwohnung in einem christlichen Viertel in Damaskus findet man Skulpturen, Aktmalerei, moderne Kunst. Der neuen, islamistisch geprägten Übergangsregierung traut sie nicht.
A guy from HTS came to me and said that you are not allowed to make sculptures because it's haram.
Skulpturen seien verboten, also haram im Sinne der religiösen Vorschriften, hat der HTS-Mann ihr bei seinem Galeriebesuch gesagt. Nach seinem Besuch habe sie Angst bekommen.
Ich habe es hier mit Dschihadisten zu tun. Wer wird mich beschützen, wenn so jemand in die Galerie kommt und anfängt, alles zu zerschlagen und die Kunstwerke niederzubrennen? Niemand. Sie werden sagen, dass es die Tat eines Einzelnen war.
Rula Sulaiman denkt darüber nach, Syrien zu verlassen, auch wenn ihre Galerie eine feste Institution ist. In der Hauptstadt sei es vielleicht sicher, sagt die Galeristin, weil die Welt auf Syrien schaut. Und die neue Regierung für den Wiederaufbau auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist. Aber
Damascus now is a bubble. I don't know when the bubble boom.
Damaskus ist eine Blase. Niemand weiß, wann diese Blase platzen wird.
Ein neues kulturelle Freiheit für Syrien. Es kommt drauf an, wie man fragt, sagt unsere Korrespondentin Nina Amin. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Heute Höchstwerte von 18 bis 23 Grad. Und da sind wir eigentlich auch schon am Mittag angelangt. 19 bis 21 Grad die Spanne. Derzeit das bei locker bewölktem Himmel. Dann kommen allerdings am Nachmittag vom Nordwesten her mehr Wolken, manchmal auch mit Regen. Und es gibt immer wieder ziemlich böigen Wind dabei.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reitsch.
Auf den Brandenburger Fernstraßen derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Röhl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf dem Spandauerdamm vor dem Stadtring stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Mitte. Die Janowitzbrücke ist nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Mitte. Der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Und aktuell ist noch zur Berliner S-Bahn. Wegen einer Reparatur an einem Signal am Hackeschen Markt kommt es auf den Linien S3, S5, S7 und S9 zu Verspätungen und Ausfällen. Und wegen einer Reparatur an der Strecke im Bereich Grunewald kommt es auf der Linie S7 ebenfalls zu Verspätungen und Ausfällen. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
12 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte hier. Humboldt-Forum, Staatsbibliothek, Bode-Museum. 21 Museen alleine verantwortet die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin und ist damit der größte Kulturverbund Deutschlands. Ein Wechsel an der Spitze der Stiftung, darum eine besondere Nachricht. Und die hat nun Kerstin Reitsch.
Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie wurde am Vormittag bei einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel in ihr Amt eingeführt. Ihr Vorgänger Hermann Parzinger wurde nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Peter Klinke, RBB 24.
Parzingers Nachfolgerin Marion Ackermann tritt ihr Amt am kommenden Sonntag an. Sie war bisher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Die Stiftung ist mit mehr als 2100 Mitarbeitern Deutschlands größte Kultureinrichtung. Zu ihr gehören auch die staatlichen Museen zu Berlin.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometern habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze. Und dabei werde man das Land nicht alleine lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen einen Antiterror-Einsatz gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Matthias Wetzel, RBB 24.
Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Ein Verdächtiger wird beschuldigt, illegale Warentransporte aus Deutschland in die Republiken Donetsk und Lugansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gelten auch für diese Regionen strenge Sanktionen. Festgenommen wurde bei der Aktion heute niemand, auch weitere Einzelheiten zum Verdächtigen wurden nicht bekannt. Nach Angaben eines RBB-Reporters ist der Einsatz inzwischen beendet.
Berlin und weitere Bundesländer stellen am Nachmittag ihre Olympia-Bewerbung vor. Bei der Präsentation